Smell.
Ich habe sechs noch erotische Mitte.
Ah, sorry, das ist einfach mein natürlicher Charisma, weißt du? Das war nicht mal erotisch denken.
Schade.
Die Thronsitzung.
Toilettengeflüster mit den Energy-Moderatorinnen Karin Beerpark und Dara Masi.
Präsentiert von Eve. Genieß, was kommt.
Ist das schon der Anfang von diesem Podcast?
Ja, eigentlich geht es gar nicht in diese Richtung.
Nein, eigentlich nicht. Aber vielleicht hört man es in dem Fall schon schüchtern. Ja, dann, wenn man sie schon gehört hat, dann tun wir es jetzt vorstellen. Wir sind wieder mal zu dritten.
Mhm. Eine Frauenrunde, eine richtige Frauenrunde, aber etwas, wo auch die Männer sollen zuhören sollen. Also sowieso immer, aber gerade bei dem Thema. Es betrifft zwar mehrheitlich Frauen, also eine von acht betrifft sie in der Schweiz. Also es ist wirklich eigentlich eine Riesenzahl. Und sie steht zum ein bisschen an die Thematik anführen. Mel oder Melanie?
Mel.
Aber das wollte ich jetzt immer so hören.
33, oder bist
du? 34.
34. Ja. Und willst du schnell selber sagen, wieso bist du da?
Nein, ich bin 35.
Hallo, Mann.
35 bin ich.
Hättest du doch niemandem gesagt, wäre nicht aufgefallen.
Ja. Nein, ich bin 35 und mit 31 habe ich Diagnose Brustkrebs bekommen.
Okay. Ich meine, wir wissen das trotzdem. Nur schon, wenn das jemand einem gegenüber hockt und jemand einem sagt, ist gerade so, oh fuck, Wum. Was sagst du ja. jetzt? Also ich hoffe, du kannst uns heute auch ein bisschen helfen. Wie können wir mit Leuten umgehen, die im Umfeld, wo das trifft? Wie geht es dir? Was hast du alles durchgemacht? Aber bist du eigentlich bis 31 ein gesunder Mensch gewesen? Oder wie ist dein Leben bis dort gewesen?
Oh, mein Leben war schon immer turbulent gewesen. Aber gesundheitlich ist es mir eigentlich gut gegangen. Also ich habe ja nichts gespürt oder so von dem, dass ich so krank bin.
Ja.
Ich bin gerade frisch aus einer Beziehung gekommen, bin in meine eigene Wohnung gezogen und habe gedacht, yeah, geil, jetzt vielleicht noch eine Ausbildung machen und voll durchstarten mit dem Leben. Und dann, zwei Monate später, genau.
Das ist ja das Krasse. Also ich bin letztens gerade per Zufall ist das irgendwie alles zusammengekommen gleichzeitig. Dara, ich glaube, dich beschäftigt es momentan auch privat im Umfeld. Mega das
ja,
Thema.
Ja, ich finde es gerade irgendwie. Also ich bin mega froh, dass du heute da bist. Aber es ist so, kennst du das, wenn ein Thema, das dich eben auch wie nie damit befasst ist? Und ich glaube, vielen Frauen geht es so, wenn sie nicht betroffen sind, man befasst sich nicht mit Brustkrebs.
Ja, vielleicht auch bewusst. Und, also weißt du, man stößt zwei weg, man will es gar nicht hören, recht, weil man ist so, oh nein, das macht mir Angst, weil es könnte ja auch mich treffen. Mhm. Oder jemanden, den ich gerne habe.
Mhm. Also bei mir ist es einfach, im Umfeld ist irgendwie überall wieder ist so, ja, irgendwie Bekannte, wo zweite Chemo und dabei hat man gemeint, ist alles gut und so. Und jetzt du. Und irgendwie ist es vielleicht auch ein bisschen ein Zeichen. Ich weiss es ja nicht, ich möchte nicht Panik machen, aber dann vielleicht muss man mal sagen, hey, okay, vielleicht ist es gut, wenn man sich mal mit dem auseinandersetzt.
Auf jeden Fall.
Ja.
Eben, ich habe mit einer Ärztin letztens mega lange über das geredet, eigentlich für etwas fürs Radio, aber es hat mich voll gecatcht, auch für den Podcast. Und sie hat dort erzählt, dass es oft erst sehr spät auffällt, dass etwas nicht gut ist. Kannst du dort vielleicht erzählen, wie hast du das gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt?
Ja, also bei mir ist es so, ich habe mit um die 16 oder so, ich habe immer so ein bisschen wie milchigen Ausfluss aus der Brust. Ich bin hier schon regelmässig ins Brustzentrum und auch bei der Frauenärztin.
Also was heisst milchiger Ausfluss? Wirklich aus der Brustwarze?
Ja.
Also so die kleinen Dings, die man hat so drauf oder wirklich aus der Warze selber?
Aus der Warze selber.
Okay.
Also wirklich so eigentlich, ja. Wie so ein bisschen Milch halt.
Ja.
Und die haben Abstrich gemacht und alles und es war aber nie irgendetwas Spezielles gewesen. Es hat einfach geheißen, ja, es kann von der Milchdrüse kommen.
Aha.
Und bin durch das aber regelmäßig eigentlich einmal jährlich in eine Semmering gegangen. Und ja, dort war es aber so gewesen jetzt, wo ich meine Diagnose bekommen habe, dass ich wirklich ein oder zwei Jahre nicht mehr gewesen bin in der Kontrolle.
Boah.
Und dort hergegangen bin und dachte, ja, das ist eh nichts, oder? Also klar, wir haben Brustkrebs auch in der Familie, also meine Großmutter hat dreimal gehabt.
Okay, und das ist ja, glaube ich, schon etwas, wo, wenn man weiss, es ist in der Verwandtschaft das Thema, dass man vielleicht irgendwie noch ein bisschen, ja,
also ich bin nie so gewesen, weil, ja, ich habe wirklich schon wenn ich so sage, viel Scheiße durchgemacht in meinem Leben. Und ich komme aus der Pflege, also ich habe viel mit Krankheiten zu tun gehabt, sonst schon. Aber ich habe nie gedacht, ja, irgendwann oder jetzt könnte das sein oder so. Also ich habe mir gedacht, ja, vielleicht komme ich es mal über, vielleicht aber auch nicht. Also es ist nicht so, dass ich es irgendwie...
Also das ich kann überhaupt das garantiert, nicht garantiert, ich werde an dem sterben oder irgendwie, ich will, das wird mich treffen.
Nein.
Ja, ja,
und,
eben.
Und sorry, nur schnell da, es macht mir so verdammt Angst, dass du ja regelmässig bist go zeigen eigentlich, dass du eigentlich alles gemacht hast, präventiv gesagt, was man machen kann. Und das höre ich so oft, das habe ich auch mal von einem Kollegen gehört, dass sein Papi auch genau irgendwie ist go scannen, ein halbes Jahr vorher. Und sich dann der Krebs innerhalb von dem halben Jahr so entwickelt hat, dass man, also weißt, man hätte es wie gar nicht gesehen. Und das ist aber so das Gemeine, weil du denkst so, ah ja, ein gesunder Mensch muss ja nicht mehr als einmal im Jahr irgendwie Zeug zeigen. Und das kann einfach in dieser kurzen Zeit passieren oder eben jetzt in diesen ein, zwei Jahren, wo du nicht bist, zeigen.
Ja,
das gut, aber so es ist halt, also, das ist etwas, wo ich auch viel eben meiner Grossmutter sage. Ich begleite sie viel zu Terminen, weil sie sehr ängstlich ist in Bezug auf ihren Brustkrebs, den sie hat. Die Sachen, die weiss man einfach nicht im Voraus. Und ich hatte vorher schon ein bisschen die Einstellung gehabt, mir ist egal, was die Leute denken über mich, mir ist egal, was sie sagen. Ich lege an, was ich will, ich mache, was ich will, weil es ist mein Leben.
Mhm.
Und ich versuche einfach wirklich, negative Sachen aus meinem Leben bewusst wie fernzuhalten, damit ich einfach die guten Sachen umso mehr geniessen kann. Weil du kannst eben, wie du gesagt hast, man kann regelmässig in Kontrolle gehen, man kann nicht gehen. Schlussendlich wissen wir alle nicht, wenn es vorbei ist.
Da, ja.
Also,
ja.
Weißt, es bringt dir nichts, wenn du jetzt vor dem Angst hast, weil was ist, wenn du nie etwas überkommst? Dann hast du einfach all die Jahre Angst gehabt für nichts.
Ja,
voll. Über das haben wir auch erst gerade letztens geredet. Es gibt ja, also ich meine, gerade so Leute, die so mega Hypochonder sind und quasi, was haben sie irgendwie im Radio gesagt? Hypochonder leben 5 Jahre weniger lang. Einfach, wenn du schon so viel Sorgen machst, dass irgendetwas nicht gut sein könnte, dann hast du ja erstens deine ganze Zeit vertrödelt mit dir Sorgen machen und zweitens ist es, glaube ich, wirklich auch nicht, wahrscheinlich hat es ja schon auch ein bisschen mit Mindset zu tun. Irgendwie positiv durchs Leben gehen könnte wahrscheinlich schon auch noch einem irgendwo Glück bringen. Aber in deinem Fall hat es dann irgendwie erst nicht aufgegangen. In dem Fall. Also, obwohl du die Einstellung hast, was ich irgendwie auch cool finde. Aber in dem Fall irgendwann hast du dem Fall gemerkt. Oder hast du irgendetwas gemerkt? Oder wie bist du denn?
Also, ich muss vorab dazu sagen, es ist mir auch nicht immer gut gegangen. Also ich habe auch nicht immer so gedacht, wie ich jetzt denke, während dieser ganzen Zeit. Weil viele sind Kunden, haben gesagt, ich bewundere dich, wie du jetzt die Jahre durchgemacht hast, was du alles durchgemacht hast, wie du das geschafft hast. Aber ganz, habe ich irgendeine andere Option gehabt? Also,
das ist es eben.
Du hast gar keine andere Wahl. Wenn du leben willst, dann machst du das mit. Und wenn du nicht willst, dann lass es einfach sein und schaust, was die nächsten Jahre passiert.
Ja.
Und gespürt habe ich nichts. Also eben, ich hatte 3 Primärtumoren in der linken Brust. Und so Satelliten, also einfach so ein kleinere Tumörchen drumherum.
Mhm.
Und ich habe keinen einzigen davon gespürt.
Also du hast weder irgendwie an deiner Fitness, also wie dich gefühlt hast, etwas gemerkt?
Nein, gar nicht.
Noch, wenn man immer sagt, mit Abtasten und so. Das ist
nichts.
Du bist einfach in Kontrolle und dann hat es geheissen, da hast du.
Genau. Und jetzt muss man handeln.
Und das mit Abtasten ist eben auch, das hat mir die Ärztin gesagt, dass das zwar gut ist und dass man unbedingt regelmässig sollte und so, aber dass eigentlich, wenn du etwas schon kannst ertasten, dass es dann schon relativ spät ist oder dass es dann schon relativ gross ist.
Also es muss ja auch nicht jedes Mal gerade Brustkrebs sein, wenn du etwas tastest.
Voll.
Ja.
Also das ist es auch noch.
Mhm.
Es kann ja auch eine Zyste sein oder es kann vielleicht irgendwie eine Drüse sein, die sich ein bisschen entzündet oder so. Ja. Also es ist nicht immer gleich Brustkrebs.
Ja. Aber was heisst das konkret? Weil also ich meine, ich muss jetzt sagen, wenn ich in die Jahreskontrolle gehe, dann macht die so 2 Handgriffe an meiner Brust und sagt, ist alles gut. Ich habe noch nie irgendetwas gescannt oder weiss ich, also was müsste man dann, wenn man jetzt wirklich sagt, ich werde auf der ganz sicheren Seite sein oder ich weiss, in meiner Familie ist es eine verbreitete Krankheit oder irgendwie so. Was, wie müsste man vorgehen?
Gut, also da müsstest du ja rein theoretisch dann auch eine gute Ärztin haben, die sagt, ja, wir machen vielleicht früher mal eine Mammographie. Weil ich weiss jetzt nicht mehr genau, ab welchem Alter. Normal machst du, glaube ich, erst ab 50 regelmässig eine Mammographie.
Ja. Also, ich glaube, auch die Krankheit, und das kann man vielleicht auch hervorheben, eigentlich in deinem Alter nicht wirklich, also passiert nicht so oft, ist jetzt nicht mega häufig.
Früh, oder?
Ja. Ja, es ist schon recht früh. Ich muss zwar sagen, ich habe jetzt vor allem durch Instagram und so, habe ich viele Frauen kennengelernt, die jünger sind als ich oder ums gleiche Alter herum.
Echt?
Also es ist schon mehr, weder dass man meint, dass es so ist. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe wohl nicht damit gerechnet. Also.
Mhm. Und eben, das, ich glaube, da hat deine Frage vorher, wo du gesagt hast, was soll man machen, um auf der sicheren Seite zu sein? Ja, du bist eigentlich auf der sicheren Seite gewesen, was deine Scans und so anbelangt hat, oder? Und trotzdem hast
du...
Also
ja, und ich denke, wenn du die Angst hast, dann schau, dass du in ein Brustzentrum kannst. Ich meine, wir haben wirklich gute Brustzentren in der Schweiz.
Ja.
Da in Zürich, ich bin jetzt zu Baden betreut, wo ich echt muss sagen, hey, von A bis Z bin ich in super Händen gewesen. Und wenn du eine gute Frauenärztin hast, halt mit ihr auch über die Angst reden und sagen, ich möchte vielleicht mal irgendwie etwas anderes machen, wenn du einfach nur abtastest. Ich meine, es gibt ja auch die Möglichkeit von einem Ultraschall.
Ja, ja, voll. Eben, eigentlich müsste man das fast ab und an mal machen, weil, also ich nehme an, es ist egal, wenn du es herausfindest, ist es scheisse, aber es gibt wahrscheinlich auch ein Scheisse, wo wirklich spät, wenn es wirklich spät war, das ist noch viel verschissener, oder? Was war bei dir für ein Zeitpunkt gewesen? Wie ist der Moment gewesen? Vielleicht das, wenn wo du geschnallt hast, ich habe Krebs. In dem Moment,
also ich muss so ehrlich sagen, es sind jetzt seit der Diagnose 4 Jahre vergangen und ich weiss selber nicht, ich habe das bis heute wie nicht akzeptiert. Also ich weiss, dass es so ist, ich habe die ganze Prozedur mit Therapien durchgemacht, aber so das Akzeptieren und das Annehmen, das fällt mir eigentlich bis heute schwer.
Ja.
Weil ich habe meine Brüste huere geliebt, wenn ich das so sagen darf. Wirklich. Ich bin eine Frau gewesen, die stolz war auf ihre Brüste und ich habe sie auch im Rahmen natürlich gerne gezeigt. Und das ist das, wo etwas vom Wichtigsten war für mich, von der Weiblichkeit auch. Und das ist mir einfach genommen worden. Also es ist schon, ich meine, ja.
Also ist das Verdrängung, meinst du, auch so ein Stück weit, dass du wie sagst, das ist mir gar nicht wirklich passiert? Oder wie deutlich ist das, dass du es nicht immer noch annimmst?
Ich kann es wie nicht sagen. Also bei mir ist es am Anfang, denke ich, ist es ein sehr grosser Schutzmechanismus gewesen, dass ich es einfach verdrängt habe. Also ich bin sicher, ich habe es verdrängt, weil ich weiß, ich bin aus dieser Frauenarztpraxis rausgekommen und ich habe als allererstes mein Geschäft angerufen. Und habe gesagt, sorry Leute, ich kann nicht mehr arbeiten, ich habe Brustkrebs. Und ich bin selber, also normal denkst du doch als letztes irgendwie an deine Arbeitsstelle. Aber bei mir war es so gewesen, dann habe ich es meiner Mom gesagt und bin dann heim und bin einfach ins Bett gelegen mit meinem Hund und habe die Decke über den Kopf gezogen und irgendwann hat es dann an der Tür geläutet und dann ist dann meine Mami gekommen und hat voll gebrüllt. Dann ist meine Schwester gekommen, hat mega gebrüllt und es war so schwierig für mich. Ich bin jemand, ich habe immer das Gefühl, ich muss für die anderen stark sein. Und wenn dann alle um dich herum brüllen, dann hast du wie so, ich kann jetzt nicht auch brüllen, weil ich muss ja irgendwie für die stark sein. Also ich habe viel für mich heimlich vielleicht gebrüllt, aber so mit den anderen eigentlich weniger.
Das ist quasi das, wo die anderen vielleicht verstehen, oder sie haben, es tut ihnen leid oder sie haben Angst um dich, aber was sie machen, sie brüllen und du, für dich kommt es nur so an, ja, jetzt sind ihr...
Jetzt gibt es nochmal ein Problem, jetzt müssen sie noch die trösten.
Ja,
so.
Ja, also das war schon eine rechte Belastung, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Ich habe ihnen das nie zum Vorwurf gemacht, weil sie es nicht anders können handeln.
Das ist ja auch jeder so in seiner Rolle. Genau. Und macht das ja auch nicht aus Böse, sondern in Reben. Das ist ja ein Mitgefühl, aber dass du irgendwie dann nicht kannst handeln, ist ja auch mega verständlich.
Ja, also ja. Ich bin wirklich überfordert und vor allem, ich war froh, meine Mami ist bei den Arztterminen dann immer mitgekommen, weil mein Kopf war auf Durchzug. Also ich konnte gar nicht aufnehmen, was die Ärzte mir sagen, was jetzt hier passiert.
Gell, ist wie so, also ich habe nie das in dem Ausmaß, aber ich bin immer, wenn ich so Nachrichten bekomme, auch schon nur wenn du mir das erzählst, ich komme so ein Taubheitsgefühl über. Ich werde wie so taub überall. Ich bin so, meine Finger spüre ich irgendwie so nicht mehr und es ist wie so eine Scheibe irgendwie. So wie das Gefühl, es geht so an dir vorbei. Also, ist etwa das?
Es ist schon so, ja. Und durch das hat sie halt die Sachen können aufnehmen, die die Ärzte gesagt haben. Mir dann so ein bisschen daheim wieder erklären oder ja. Weil ich bin dann einfach nur noch, also du gehst dann von Termin zu Termin. Weil eben meine Frauenärztin hat gesagt, wir müssen sofort handeln, weil das ist ein aggressiver Tumor. Und sie müssen schauen, dass sie nächste Woche gerade das machen können, also Standsbiopsie und so weiter und so fort, dass man das alles richtig untersuchen kann. Und eben, du gehst von A nach B und
plötzlich widmet sich
du das gehst Leben einfach dem. Du weißt gar nicht genau, du, das kommt wie nicht an dich her. Also so war es bei mir gewesen. Ich bin einfach mit.
Mhm.
Ja.
Wie ist die Behandlung vonstatten gegangen? Was hast du alles durchgemacht die letzten Jahre?
Ja, also eben als erstes war es so, dass sie mir gesagt haben, falls man müsste Chemotherapie machen, hätte ich die Möglichkeit zum Eizellen eingefrieren.
Und das ist dir wichtig, oder?
Das ist mir sehr wichtig, ja, weil ich eigentlich immer Kind wollte. Und das durfte ich dann eben zweimal machen, weil ich einfach beim ersten Mal nur 3 brauchbare Eizellen hatte. Und in der Regel hat man so 17 bis 24. Und habe dann das noch ein zweites Mal machen. Habe dann auch das Glück gehabt, dass das Krankenkasse gezahlt hat.
Das hast du vor dem Interview noch schnell gesagt, genau. Das sei anscheinend nicht üblich. Oder
genau, also ich habe eine Kollegin, die hat 2017 Brustkrebs gehabt und die hat auch Eizellen eingefroren und die hat das dort mal noch selber müssen zahlen.
Warum? Also, warum? Ich finde das
sehr, also Bürokratie, Krankenkasse, ja. Das sind Sachen, die kann ich ja, nicht beantworten.
Weiß auch nicht. Ja.
Es gibt im Fall so viele Fälle. Also ich glaube, da sind ja auch viele Politiker dran und so, um das zu verbessern. Oder, aber es gibt oft eigentlich Sachen, die man wirklich nicht selber verschuldet hat. Und
also,
dann selber
wenn ich jetzt gerade so schnell switchen darf, ich hatte auf der linken Seite Brustkrebs gehabt. Und habe aber den Wunsch geäussert, meiner Ärztin gegenüber, ich möchte die Rechtszeit auch entfernen.
Mhm.
Weil ich eben nach jeder Operation so Komplikationen hatte.
Und wie viele Operationen hast du gehabt?
Also jetzt in den letzten 4 Jahren etwa 12.
Holy.
Und sie hat 3 Anträge gestellt an die Krankenkasse. Und sie haben alle 3 abgelehnt.
Für die andere Brust? Also für die andere gesunde Brust?
Genau, weil es Prophylaxe sei. Also ich habe ein Crowdfunding gemacht. Und hast dann so können finanzieren.
Nein, sorry, wegen einer Brust. Also, nein, das klingt jetzt blöd. Aber nein, sorry. Also, das finde ich. Und dann hast du das selber zahlen?
Ich musste es selber zahlen, ja.
Dass du hast also quasi die Hälfte hast du müssen selber zahlen von dieser Operation, die dir beide Brüste entfernt haben.
Genau.
Und weißt du, während einer Zeit, wo du wahrscheinlich schon genug andere Sorgen gehabt hast und genug Emotionen. Das ist so, dann reißt dir das und dann fühlst du dich irgendwie verarscht von unserem System, dass das nicht funktioniert.
Also das ist sowieso so, weil du bist so mit dieser Krankheit beschäftigt, aber was du alles an Bürokratie musst machen.
Ja, und man denkt sich so, ey, was haben die das Gefühl, dass ich verrasen noch, ich bin jetzt am schauen, dass ich mental irgendwie noch bei mir bleibe, dass ich irgendwie mir das hole bei meinen Liebsten, die ich brauche, dass ich irgendwie noch weiter funktioniere. Musst ja auch noch essen, musst noch schiessen, musst noch... Also es ist ja nicht so, dass du einfach das Leben auf Pause hast. Du hast ja noch einen Hund und so wahrscheinlich. Was weißt du? Und je nachdem, es gibt auch Frauen, die haben nachher noch Kinder, das hat mir die Ärztin auch gesagt. Das ist dann so, dann musst du wirklich lernen, Hilfe annehmen, weil du musst dein Leben noch weiterleben. Und dann eben kommt der ganze Müll dazu, dass du ständig irgendwo in Kontrolle musst und dich mental auseinandernimmst. Und dann kommt noch Bürokratie oben drauf.
Und vor allem, wenn du dann eben halt wirklich mal in dieser Situation bist, wo du auch mit Chemotherapie anfängst. Also, wie du jetzt gesagt hast, du musst dann Hilfe annehmen. Und ich bin jemand, ich kann sehr schwer Hilfe annehmen, weil ich immer die bin, die anderen hilft.
Ja.
Und das war für mich etwas vom Schlimmsten eigentlich in dieser Zeit, dass mein Körper nicht das macht, was mein Kopf will.
Mhm.
Dass er mich gezwungen hat, um einfach mal herzulegen. Und nichts machen.
Mhm.
Wie fühlt man sich, wenn man, ich meine, wir haben das beide noch nie gehabt, aber wie fühlt man sich, wenn man Brustkrebs hat? Also was sind das für Symptome oder Nebenerscheinungen? Wie fühlt man sich schlapp? Fühlt man sich irgendwie...
Also ich hatte das Glück gehabt, dass ich eigentlich die Chemotherapie recht gut überstanden habe.
Mhm.
Würde ich behaupten, weil ich habe von anderen gehört, die haben die Fingernägel und Zehennägel verloren. Bei mir sind es einfach die Haare, die Tschüss gesagt haben.
schnell ist das gerade passiert?
Das ist relativ schnell passiert, aber ich habe sie dann auch wirklich schnell abrasiert.
Ja.
Hast du lange Haare gehabt?
Nein, ich habe kurze Haare gehabt. Aber es spielt eigentlich keine Rolle, ob lange oder kurze ist, weil es ist auch das, sobald du, also wenn du jetzt Haare abschneidest, ist es noch das eine, aber wenn du dann merkst, du verlierst die Augenbrauen und die Wimpern, dann bist du einfach automatisch ja, siehst krank aus.
Ja, und du merkst so, mein Körper zeigt mir jetzt, das ist einfach nicht gesund, was da gerade abgeht, oder?
Ja.
Ja, das ist so schlimm. Ich weiss noch wirklich genau, mein Papi ist an Leukämie gestorben und der hat auch zuerst halt Kopfhaar verloren und hat sie auch relativ schnell abrasiert und irgendwann ist dann wirklich so ohne Augenwimpern und Augenbrauen. Das ist so ein anderer Mensch. Also, und
weil dann bist du einfach krank. Dann bist du einfach für alle Leute sowieso gerade krank.
Ja, und alle wissen, du kannst nicht auf die Straße, egal, du kannst nicht irgendwo durchlaufen. Alle haben wahrscheinlich einen bemitleidenden Blick dir gegenüber oder schauen weg und denken, ui, schlimm. Also es ist so, dann gibt's wie, da kannst du wahrscheinlich auch das, was du vorher gesagt hast, dass du vielleicht irgendwie probiert hast wegzuschieben, ist dann wahrscheinlich auch passé, oder?
Ja.
Und ich finde das aber noch schön, als wenn man auf deinem Insta ist, sieht man ja, du bist auch voll dazu gestanden, dass das Ganze so ein bisschen protokolliert auf deinem Insta hast, wie ein bisschen erzählt, wie bist du mit dem? Also hast du irgendwie Kappe angelegt oder hast du gesagt, nein, so ist das jetzt halt gerade, das ist meine Realität?
Also im Voraus vielleicht, ich bin halt einfach schon ein Mensch, ich nehme kein Blatt vors Maul. Darum ist mir das recht leicht gefallen. Ich habe aber auch dort auf sehr viele negative Kommentare gestossen. Also Leute, die mich dann über Nachrichten angegriffen haben, so von wegen, es gibt im Fall noch andere, denen geht es auch scheiße und du musst das nicht in die Öffentlichkeit tragen und so.
Was?
Oh je. Yeah. Ja. Sogar in so Moment, die Leute
müssen sagen, was kannst du besser machen.
Und für mich
ist es halt einfach so gewesen, ich habe am Anfang von dieser Diagnose so viele Nachrichten bekommen. Von Leuten, die ich auch vielleicht lange keinen Kontakt hatte. Einfach weil sie wollten wissen, wie es mir geht und was auch immer. Und ich hatte einfach nicht Energie und auch die Nerven nicht, mich jedem gegenüber müssen antworten und was auch immer. Und aus dem Grund habe ich das eben auch so dann öffentlich gemacht.
Das stimmt.
Dass wir gerade sehen, was bei dir gerade planen.
Jetzt im Moment ist das und mir geht es so und so, weil eben auch während der Chemo, ich habe in dem einen Post geschrieben, ich habe so Bleige, ich könnte ein ganzes Luftschloss bauen. Also.
Sorry, ich will nicht lachen.
Nein, das ist voll. Aber voll easy.
Also, sind so Sachen von der Chemo gekommen?
Das ist von der Chemo gekommen, ja.
Gell, so die meisten Symptome und was also, kommt von der Chemo wahrscheinlich.
Ja, oder? Also ich war sehr müde gewesen. Ich hatte wirklich keine Energie gehabt. Bei mir ist es so, ich habe mega Angst vor Erbrechen. Darum habe ich von Anfang an gesagt, mir ist einfach wichtig, dass ich nicht muss erbrechen muss. Und das war etwas, wo wirklich wie gesagt, in sehr guten Händen war.
Also wir können das irgendwie auch.
Du schon. Und sie haben mir halt dann wirklich Medikamente gegeben gegen die Übelkeit.
Ah, okay.
Was ich viel kann während der Chemo, ist einfach Herzrasen. Also auch wirklich Ruhepuls von über 100 und so. Und ja, aber so Übelkeit eigentlich, muss ich sagen, habe ich vielleicht am Tag von der Chemo am Abend ein bisschen gehabt, aber sonst eigentlich nicht.
Okay, also du hast die Chemo wirklich relativ gut.
Ja, also ich habe auch meine Nägel nicht verloren zum Beispiel. Vor dem hatte ich auch ein bisschen Angst gehabt, weil sie geben einem so Kühlhändchen, die man anlegen kann oder je nachdem auch Kühlhuben, dass die Haare nicht so schnell ausgehen. Und ich kann einfach die Kälte nicht mehr vertragen. Ich habe gesagt, ich will das nicht. Und ich kenne andere, die es eben gebraucht haben und es ist gleich passiert. Mhm. Also da muss ich echt sagen, habe ich Glück gehabt.
Okay.
Das ist so krass, man ist eigentlich krank. Und dann nimmt man etwas, das einen noch kränker macht, in der Hoffnung, dass es einen dann wieder gesünder macht. Das ist eigentlich mega abstrus, aber ist ja, also bist du schlussendlich dankbar, dass es diese Möglichkeiten gibt?
Ja, natürlich. Was mir einfach in dieser Zeit ein bisschen gefehlt hat, vielleicht, also klar, es gibt psychoonkologischen Dienst, wo du kannst, eben mit einer Psychoonkologin, die spezialisiert ist auf Krebs, wo du kannst mit ihr reden über diese Sachen. Also ich gehe wirklich jetzt auch noch zu ihr regelmäßig. Und was mir aber sonst ein bisschen gefehlt hat, und das war vielleicht auch ein Grund gewesen, wieso dass ich mit meinem Insta so ein bisschen den Schritt gemacht habe, andere. andere, die betroffen sind. Das ist so, ich habe gerade Krebs bekommen zur Corona-Zeit noch. Also es gibt Selbsthilfegruppen, aber die sind natürlich alle hier nicht
aktiv. Das ist etwas, was man gar nicht bedenkt.
Und du bist so mit dieser Angst, also du würdest vielleicht gerne mit jemandem reden, der sich auch ein bisschen auskennt oder wo auch ein bisschen sagen kann, hey, bei mir ist es so und so gewesen und vielleicht hilft dir das und das.
Ja, voll.
Und das war recht schwierig gewesen.
Also, logisch suchst du das dann irgendwo. Dann ist ja geil, dass es eben so Plattformen, da ist mal etwas, was Social Media einfach nützlich ist, dass
ja.
wie dort auf Leute gestoßen bist, die können. Oder genau. wo das auch kennen.
Das müsste es eigentlich so wie geben. So,
also sie haben so eine App entwickelt, aber ich muss ehrlich sagen, es ist sehr unübersichtlich. Ich habe dort bis jetzt mit einer Person Kontakt gehabt, aber die Leute sind wenig online. Ich habe jetzt gehört, es gibt Tavola Rossa hier in der Schweiz. Also in Aarau gibt es das zum Beispiel, so wie einen runden Tisch anscheinend. Ich kenne mich zu wenig aus, muss ich ehrlich sagen. Wo Betroffene können reden miteinander. Und ich glaube auch Angehörige. Ja, aber eben zu meiner Zeit da war das alles nicht aktiv gewesen wegen Corona. Ich musste auch selber, also alleine müssen in die Chemotherapie, sonst darfst du ja eigentlich eine Begleitperson
mitnehmen.
Hast du
nicht mitnehmen. Mal nebenbei haben?
Nein.
Ach,
also
Gott.
Am Anfang schon noch, aber dann nachher, wo die Bestimmungen alle strenger geworden sind, dann musste ich alleine gehen.
Boah. Bäh. ja, mega krass. Und irgendwie, das bedenkt man gar nicht, dass das noch so neben allem, was schon schwierig ist, einfach noch in einer Zeit ist, wo einfach so, nein, nicht jetzt.
Mm.
Aber, also, ich weiss nicht, du erzählst viel, eben so, dir ist der Kontakt irgendwie wichtig zu Leuten, wo auch betroffen sind. Gleichzeitig hast du Mühe gehabt mit Hilfe annehmen. Hast es aber wahrscheinlich zwungenermassen trotzdem gemacht.
Ja, aber darf ich nur schnell, also wahrscheinlich ist es für dich schwierig, zum Hilfe annehmen von Leuten, die du gerne hast, aber wahrscheinlich hättest du gerne mit Leuten, die du nicht so gut kennst.
Also mir ist es mehr so halt um den Austausch
gegangen. Mhm.
Der hat mir ein bisschen gefehlt.
Ja.
Weil ich kann, damals bin ich in einer Partnerschaft gewesen, also in einer Beziehung, und meine Partnerin, die war extrem für mich da gewesen.
Mhm.
Aber auch das halt gsi, also sie hat meine Wundverbände gemacht, sie hat
daheim
den ganzen Haushalt gemacht. Also das mit den Verbänden nicht unbedingt, weil sie ist auch aus der Pflege. Aber so, dass der Haushalt dann auch noch an ihr hängen bleibt, weil ich einfach nicht mag. Oder dass sie dann mit den Hunden nach dem Arbeiten noch müssen gehen laufen, weil sie halt wirklich auch, es ist finanziell dann auch sehr schwierig gewesen, weil du kommst ja Krankentaggeld über die ersten 2 Jahre.
Mhm.
Und nachher ist es so, ich habe mich eigentlich von Anfang an, als ich die Diagnose bekam, bei der IV angemeldet. Ein halbes Jahr später, nachdem ich nachgefragt habe, hat es geheissen, wir haben keine Anmeldung bekommen. Also das ist irgendwie noch einmal verschlampt worden. Dann musste ich die Anmeldung wieder machen. Und am Schluss ist es wirklich etwa 2,5 Jahre gegangen, bis ich überhaupt den IV bekommen habe. Ich musste zwischenzeitlich aufs Sozialamt, weil ich nichts erspart hatte. Will ich im Aargau wohnen, müssen mein Auto verkaufen. Weil das kommt von Kanton zu Kanton drauf an.
Das ist alles, was irgendwie Wert hat.
Genau. Also in Zürich ist es anscheinend so, dass du das Auto behalten darfst, so wie ich gehört habe. Und im Aargau musst du es abgeben. Also ich musste es abgeben, habe dann halt eben Geld vom Sozialamt bekommen. Aber auch dort ist eine Frau vorbeigekommen, die hat geschaut, wie wir wohnen. Und hat sich so in der Wohnung umgeschaut. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie irgendetwas sucht. Dann sagt sie, nein, sie wollte nur schauen, ob wir noch irgendetwas brauchen. Also wahrscheinlich hat sie einfach schauen,
ob
sie hier viel Luxus oder nicht.
Und es spielt ja wie auch einfach keine Rolle, weil schlussendlich ist deine Partnerin nicht verpflichtet, um dich finanziell zu überbrücken, sondern ich finde, das ist eine Sache vom Staat. Also für das hast du ja auch 100% gearbeitet vorher. Mhm. Für das zahlen wir alle auch Beiträge ein, dass eben Leute, die nicht mehr arbeiten können, aus Gründen und nicht einfach aus irgendwelchen erfundenen Gründen, ich meine, das versteht sich von selber, sondern weil sie nicht können, dass diese Leute können sorgenfrei leben können. Und das ist für mich auch erschreckend zu hören, wenn ich mir denke, also es geht ja wahrscheinlich vielen so, dass sie haben, da geht ja recht viel vom Lohn weg und auch für die Krankenkasse zahlt man nicht wenig für das, was man vielleicht in Anspruch selber nimmt. Und man hofft ja wie, dass das irgendwo einzahlt wird, wo dann das an Leute, an Bedürftige geht, wie dich jetzt in dem Moment. und die nachher nicht sich noch eben um Finanzen Sorgen machen. Also hast du ja jetzt wie Glück gehabt, dass deine Partnerin dich auch können, finanziell über Wasser halten konnte. Aber das ist wie nicht selbstverständlich und wahrscheinlich nicht in jedem Fall so. Und irgendwann auch nicht tragbar für sie.
Ja, sie hat sich dort mal also wirklich auch den Arsch aufgerissen. Also? Also sie hat 3 Jobs gehabt, die sie gemacht hat, einfach damit es gegangen ist. Also,
und dann, wieso müssen dann die so gut abchecken, ob das läuft? So, Bro, ich habe Brustkrebs und ich kann nicht arbeiten. Kannst du dir vorstellen, dass es mit einem Lohn, egal wie gut das der ist, trotzdem schwierig wird? Und der zahlt ja ihr auch niemand nachher zurück. Weißt du, was ich meine? Also ist ja dann auch niemand so, ah ja, du hast jetzt da so lange auf jemanden Krankes geschaut. Also, das passiert ja auch nicht. Pflegearbeit wird ja gleich so oft nicht gezahlt in der Schweiz.
Ja, also krank sein in der Schweiz ist nicht... ist nicht einfach.
Ist nie nicht einfach, aber so, also mit dieser Bürokratie ist also wirklich mega, mega kompliziert. Und es ist ja in dem Fall bei dir auch nicht einfach Chemo, zack, gesund gewesen. Also irgendwie, das klingt nach einem mega, mega Prozess. Was ist denn da alles noch abgegangen jetzt?
Also eben, ich hatte Chemo gehabt, dann ist operiert worden. Dann hat man einfach den Rest Tumor rausnehmen und ich habe dann gesagt, ich möchte eigentlich, dass sie mir das ganze Gewebe rausnehmen, weil sie eben so kleine Satelliten gehabt, weil sie haben nach der Chemo schon einen Erfolg gesehen, dass das kleiner geworden ist.
Aha.
Und dann haben sie mir einen sogenannten Platzhalter, also sie haben eigentlich meine Brust wie ausgehöhlt, dass einfach nur noch die Haut ist. So.
Aha.
Und dann haben sie mir so wie einen Expander, sagt man dem, so ein Platzhalter, also man kann sich das eigentlich vorstellen wie...
Ein Implantat oder nicht?
Ja, es ist ein Implantat, das ist am Anfang mit Luft gefüllt, wird dann aber mit Flüssigkeit gefüllt, wo immer mehr Flüssigkeit reinkommt, damit das Gewebe sich dehnt, also, oder dehnt bleibt. Weil bei mir war klar, dass ich noch bestrahlen muss und mit einem Silikonimplantat kann man nicht bestrahlen, weil das würde kaputt gehen.
Ja, ausfließen.
Und darum hat man, hat man eben den Expander dann eigentlich genommen. Also ist noch, es hat lustige Situationen gegeben. Ich bin zum Beispiel...
Wie so ein Furzküsse in der Brust.
Also, ja, ich habe es auch immer mit dem verglichen. So ein bisschen. Und wenn du hüpfst und der Expander ist nicht voll gefüllt, dann hast du das Gefühl, du hast... eine Wasserflasche in der Hand, weil es einfach so gehörst.
Nein!
Also, doch, es ist schon...
Ja. Also wie wenn du zu viel getrunken hast und der Bauch macht so
ein Blubblub.
Ja.
Einfach nein! Nur,
also man hat es recht gut gehört.
Oh, super.
Aber ja, das ist nichts Schlimmes gewesen.
Ja, aber nur nervig. Einfach nicht.
Und etwas, was ich noch nie... Also ich habe ehrlich gesagt auch mega lange nicht gecheckt, wie viele Frauen nach Brustkrebs sich eben ihre Brüste nochmal neu machen lassen. Ich habe das Gefühl, auch Angelina Jolie hat das damals so recht gross gemacht,
ja,
dass sie das präventiv...
Ja, aber ich habe das auch. Ich denke immer so, wie funktioniert das? Wie macht ihr das? Also nehmt das weg, das Gewebe, und dann...
Also eigentlich tut man wie Brust halt aushüllen.
Ja, du nimmst alles
oder
weg.
Oder es ist, wenn jemand jetzt zum Beispiel kleine Brüste hat und sagt, er macht das Implantat, dann wird es einfach je nachdem unter das Gewebe geschoben, das Silikonimplantat. Mhm. Bei mir war es dann so, dass ich pro Seite 1 Kilo Brust hatte. Also recht grosse Brüste.
Was war das für eine Körbchengrösse?
Die.
Und hat dir das auch so ästhetisch wehtun? Ich weiss, das ist wahrscheinlich das Unwichtigste in dem Moment, aber hast du das, du hast vorhin gesagt, du hast deine Brüste gerne gezeigt und gerne gehabt. Hat dir das auch so vom ästhetischen Gedanken her so, fuck, das ist dann irgendwann einfach nicht mehr da?
Ja, also es ist ja dann eben noch schlimmer gekommen. Es war dann so, dass der Expander sich rausgedrückt hat. Und ich musste dann den notfallmässig entfernen. Die Brust war wirklich zusammengeschrumpft, wie so ein flacher Ballon eigentlich. Und mit dem hatte ich dann schon extrem Mühe.
Mhm. Und das war dort aber in dem Moment nur eine Seite?
Das war nur eine Seite, ja.
Und die andere war noch, okay, schauen, was denn dort...
Dort war einfach für mich klar, ich will das Gewebe entfernen, damit ich Silikon reinmachen kann. Einfach, weil
aber
ich Angst
das wäre dann irgendwann kommen, wenn...
Genau.
Ja.
Das wäre dann der Fall gewesen, wenn Bestrahlung und alles vorbei gewesen wäre, dann hätte man das zusammen können, gerade während einer Operation dann den Expander entfernen und das Implantat rein tun. Die haben mir aber dann 20 cm von der Rückenmuskulatur noch vorgezogen zu der Brust eigentlich. Okay. Weil einfach das Gewebe dort so abgestorben war oder kaputt war, dass man das sonst nicht hätte können flicken eigentlich.
Und wie ist es mit der Brustwarze? Das sieht man ja auch viel. Das finde ich auch mega schön, dass man immer mehr Brüste sieht. Ich folge zum Beispiel der einen Klinik in England, die machen eigentlich so Lippenlast-Tattoos, das, was wir uns auch schon überlegt haben zu machen. Weißt du, so die Lippen färben. Aber sie machen eigentlich wie so Körpertätowierungen, aber also nicht Tattoos, so Farbe, so im Gesicht. Genau, und sie bietet, also sie machen das gratis. Wenn man Brustkrebs hat, kann man sich dort gratis Brustwarze wieder tätowieren.
Ja.
Und das ist ehrlich gesagt das erste Mal in meinem Leben, wo ich eine Brust gesehen habe, weil sie postet das auch wirklich. Also ich finde es mega cool, echt, die Klinik. Sie postet nachher die Brüste, wie sie aussehen, nach den Operationen zum Beispiel. Das ist mir gar nicht bewusst gewesen. Oder in der Body siehst du vielleicht mal eine, die irgendwie eine Brust hat, die ein bisschen kleiner ist oder die irgendwie ein bisschen vernarbt ist. Aber du schaust ja auch nicht genau an. Ist wie das erste Mal gewesen, als ich das gesehen habe. Wie ist das bei dir, wenn ich das frage?
Also, eben durch das, dass meine Grossmutter ja Brustkrebs hatte und sie auch eine Seite amputiert hat, habe ich das halt schon gekannt. Und ich habe selber ja in der Pflege, also ich habe in der Spitex gearbeitet,
ja, stimmt,
wo wir viele Frauen auch hatten mit diesen Diagnosen. Von dem her habe ich das schon ein bisschen gesehen und gekannt, aber wenn du es halt dann selber hast, ist es wieder etwas anderes.
Ja, eben, wie, ich meine, wir kennen es nur schon irgendwie von, wenn du innerhalb von kurzer Zeit zu- oder abnimmst, dass du so ein bisschen dich wieder musst an deinen Körper gewöhnen oder wenn irgendwie so kleine Veränderungen. Wie ist das für dich gewesen? Weißt du, wenn du stehst vor dem Spiegel und.
Also, schrecklich.
Also, da erkennst du dich ja nicht mehr wieder.
Also, es ist wirklich, das ist in all diesen 4 Jahren extrem schlimm gewesen. Und das ist auch heute. So, wenn ich aus der Dusche komme und mich im Spiegel anschaue, es ist halt nicht mehr wie vorher. Aha. Also ich sage an mir selber, ich fühle mich, als wäre ich Frankensteins Monster. Weil
nein.
Ich kann, also es ist ja nicht nur so, dass ich an der Brust jetzt die Narbe habe, sondern ich habe ja von dem, dass man bei der Rückenmuskulatur das entfernt hat, habe ich eigentlich eine Narbe von der Brust bis in die Mitte von der Wirbelsäule. Dann
so also, rundum oder
genau,
oben?
Genau, rundum. Und Bestrahlung macht ja das Gewebe auch kaputt. Also da siehst du ja, die Brust war dunkelbraun gewesen, bis zum Teil fast ein bisschen schwarz, einfach weil das so starke Strahlen sind, die das Gewebe kaputt macht.
Der verfluchte Krebs, wirklich.
Ich hatte dann die Operation, wo sie mir dann den Expander entfernen konnten. Und die rechte Seite auch entfernt haben und mir Silikon reingemacht haben. Und dort hat es eigentlich relativ gut ausgesehen und ich bin auch einigermaßen zufrieden gewesen. Also eben, es ist ja, man stellt immer so ein bisschen hohe Anforderungen an sich selber oder an seinen Körper. Das Problem war dann, ich habe knapp eine Woche später daheim etwa 40 Grad Fieber bekommen. Und der Krankenwagen hat mich müssen holen, weil ich einfach einen Infekt hatte auf dieser betroffenen Seite.
Wegen der Silikon?
Also einfach von der Operation, von dem Ganzen, wo halt die Seite oder die Brust durchgemacht hat.
Oh Gott!
Das ist wie ein schlechter Film.
Ich habe dann das eben auch wieder müssen. Also ich habe dann dort auf der linken Seite, wo ich den Krebs hatte, müssen Silikon entfernen. Und dann habe ich wirklich, könnt ihr euch eigentlich wieder den verschrumpfelten Ballon vorstellen, wo ich dann wirklich ein halbes Jahr so kann. Und das dann so anschauen im Spiegel, das ist extrem schwierig. Ich habe dann schon ich habe ein Rezept bekommen für eine Prothese. Ich habe dann auch so ein BH gekauft. Und auch das, klar, du kommst einen Teil zahlt über, aber es ist auch nicht günstig. Also ich habe mir ein Bikini müssen kaufen, weil wir wollten auf Italien in die Ferien. Und weil es ein Prothese-Bikini war, 180 Franken. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel gezahlt für ein Bikini.
Wow.
Also das sind einfach so am Rand noch Bemerkungen. Und bei mir war es dann eben nachher so gewesen, ich habe dann ein halbes Jahr keine Brust auf der linken Seite, außer halt das Gewebe vom Rücken, die 20 cm Rückenmuskulatur. Also es hat wirklich wüst ausgesehen. Und dann ist im Raum gestanden von meinen Ärzten, wenn wir nochmal probieren mit einem Expander das Gewebe zu dehnen, wenn wir nochmal ein Silikonimplantat tun, wo die Chance aber sehr klein ist, dass der Körper das dann das mal annimmt.
Weil es schon letztes Mal wie abgestossen hat.
Genau, oder machen wir es mit Eigengewebe. Ich habe mich dann für das Eigengewebe entschieden und sie haben mir dann wirklich einen Schnitt gemacht von der Leiste her. Bis fast zum Knie führen im rechten Oberschenkel.
Oh.
Wo sie mir glaub, zwischen 500 und 600 Gramm entfernt haben, wo sie mir dann die Brust eigentlich noch konstruiert haben.
Aha.
Also das kann man ja auch ästhetisch machen, oder? Also das,
ja, ja, Eigenfett,
ich glaube, so, dass nicht ganz so klar ist, ob das dann nachher bleibt. Ich habe etwa drei von diesen Eigenfett, wie sagt man, Eingriff nachher noch gehabt. Also ich habe jetzt erst vor 2-3 Wochen die letzte gehabt.
Ach was?
Das heisst, die tun dir mit so langen Nadeln unter Vollnarkose auch. Also sie haben es mir beim ersten Mal aus den Oberschenkeln Eigenfett genommen. Und jetzt beim zweiten und dritten Mal haben sie mir es aus dem Bauch genommen. Also es geht relativ, es wird dann halt schon ein bisschen umgestochert. Das ist nachher schon recht Schmerzen. Ei, sie das rausziehen und dann eigentlich in die Brust rein spritzen.
Und das hebt ja auch nicht bei allen, oder? Also das
Nein, darum habe ich es ja schon 3 Mal gemacht.
Eben, das kann so sein, dass der Körper einfach wieder abbaut.
Ja, also es tut sich halt dann am Anfang schon auch noch verteilen wieder.
Ja.
Oh Gott. Und das ist aber jetzt, die letzten Eingriffe sind in dem Fall, also der Krebs ist nicht wieder zurückgekommen.
Nein,
und
zum Glück.
Du bist im Moment gesund.
Ja.
Aber das wird einfach irgendwie, kommen die Brüste nicht mehr so an wie vorher.
Ja, es ist halt schwierig, gell, wenn du so viel durchgemacht hast. Also ich bin auf der rechten Seite zufrieden, so wie es ist. Ich meine, ich habe ja dort Silikonimplantat drin und, man merkt optisch nicht viel, auch wenn ich jetzt zum Beispiel ein BH habe und man einfach oben ein bisschen etwas sieht, das sieht man nicht gross, dass da mal etwas war. Aber es ist halt der Körper allgemein, der viel Narben hat durch das Zeug. Und ja.
Ich weiss, das ist jetzt mega fest so, dass ich mir das hole, was ich gerade brauche, weil es ist gerade überhaupt nicht wichtig, aber ich brauche jetzt wie etwas Positives.
Ja.
Einfach für so, ich finde das so krass, ich finde es so wichtig und ich finde es so geil, dass du es erzählt hast, alles, und mega gerne nachher nochmal schnell auch ein paar schwere Happen nehmen, aber kannst du nur schnell den Moment erzählen, vielleicht, wie es war, wo sie gesagt haben, ist gut, Frau XY, sagen jetzt die Nachnamen nicht, aber
Mel,
ist gut, Mel. Du hast
zum
Beispiel
wieder ein
schön gestaltet. Wie ist sie, was sie gesagt haben, ist gut, sie sind krebsfrei. Es ist ein schönes Gefühl gewesen.
Natürlich.
Ja, gell, wie also ist es gegangen?
Es ist halt schon, du gehst trotzdem, jedes Mal, wenn du in die Kontrolle gehst, gehst mit einem 50-50-Gefühl. Aber dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel auch weiss, auf der rechten Seite habe ich kein eigenes Gewebe mehr. Eben, ich bin eh nicht so, dass ich denke, ja, jetzt gehe ich heute her und sie findet sicher irgendetwas.
Mhm.
Also so bin ich nicht. Mhm. Und das ist schon etwas vom Schönsten gewesen. Auch jetzt, so diese Jahre, ich meine, ich habe das Chemotherapie habe ich gehabt vom, muss gerade studieren, glaube September bis im Februar. Also 10. Februar 2021 habe ich das letzte Mal Chemo gehabt. Und abgesehen davon, dass das der Geburtstag ist von meiner Mutter, ist das jeden Tag oder jedes Mal, wenn der Tag kommt, so dass, hey, wow, schon wieder ein Jahr, wo die Chemo einfach überstanden hast. Mhm. Also ja, es gibt einem schon auch, so, wenn man darüber nachdenkt, was man alles geschafft hat.
Stolz?
Ist man, ja, ein bisschen stolz ist man schon, aber eben, wie ich halt am Anfang gesagt habe, was hast du für eine andere Option?
Ja, aber gleich.
Klar, könntest du den Kopf ins Sand stecken, aber...
Und es ist aber ja gleich einfach auch stark, dass du die Einstellung kannst beibehalten, dass du nach allem, was du durchgemacht hast und vielleicht so nicht erwartet hast, nicht auf einmal sagst, oh, und jetzt bin ich den Rest von meinem Leben ängstlich oder habe Panik, dass irgendetwas retour kommt. Ich meine, es gibt Möglichkeit, eben, die besteht, also niemand ist safe, aber dass du vielleicht jetzt kannst weiterleben, das ist mega. Mega schön, oder?
Und das darüber redest du jetzt? Ich meine, es kann auch sein, dass man sich einfach voll davon abwendet, sagt, das ist jetzt nicht mehr Teil von meinem Leben, ich dissoziere jetzt komplett von dem. Und das, also wäre ja auch legitim, ich würde auch das verstehen, aber ich finde, das ist also ein riesen
Gut, aber
Chapeau
eben,
an dich. Das,
der Grund für das ist halt, es braucht Leute und vor allem eben vielleicht auch gerade junge Leute da, die über das reden.
Mhm.
Ich denke auch, hey, wenn ich irgendjemanden höre, der, keine Ahnung, im Teenageralter ist und sagt, ich bin noch nie bei der Gynäkologin gewesen.
Ja.
Gang.
Mhm. Ja,
weil es ist
nicht
so
nur
viel
Teenager,
mehr, als dass
auch 25-Jährige.
Ja, eben. Ja. Es ist so viel mehr, wenn du einfach nur, du gehst deinen Schnecko zeigen, sorry, wenn ich es jetzt so sage, aber es ist einfach so. Es ist so viel mehr.
Ja, logisch. Ja.
Ja, und vielleicht auch nicht nur das. Also ich glaube, und eben, das ist jetzt gerade in meinem Umfeld so ein bisschen das Thema, nicht mit Angst an die Sache angehen oder denken, ich werde irgendwann schon etwas bekommen, aber auch sich befassen mit, wie wäre das finanziell geregelt, falls irgendetwas ist, wie bin ich versichert, wo, weißt du, dass man vielleicht so ein bisschen weiss.
Das ist ein wichtiges Thema,
das,
ja.
Eben, weil das habe ich jetzt auch gerade erlebt im Umfeld, dass Leute, wo man irgendwie so denkt, ja, du weißt doch eigentlich über so Sachen Bescheid, und dann fickt es die mit irgend so etwas und die wissen nachher nicht, wie sie an ihr Geld kommen und haben irgendwie gerade, weißt du, das ist dann einfach, das kommt ja dann alles oben drauf. Mm-hmm. Wenn das schon irgendwie so ein bisschen weisst, und ich bin da selber genauso, ich hätte absolut keinen Plan, Stand jetzt. Aber sich vielleicht mal irgendwann ansetzen und sagen, ich will jetzt nicht alles schwarz malen und so Panik machen, dass ich das überkomme, aber ich befasse mich mal damit, was wäre wenn?
Also hätte ich das früher mich mit dem befasst, dann hätte ich schon während der Lehre angefangen zu sparen. Ja. Also es ist einfach so,
ja, aber weißt, ja,
man sparen ist nicht damit,
ja, aber man,
oder?
Spart für genug anderes im Leben. Man spart für ein Eigenheim, man spart für seine Zukunft so vielleicht sonst. Man spart vielleicht auch mal für etwas Schönes, für Ferien oder so. Ja. So, wenn man dann auch noch 50 Franken im Monat für Brustkrebs auf die Zeit tun für sich selber. Nein, so, vielleicht in der idealen Welt, aber es ist ja wie... Also
ich bin da auch... Ich bin jemand, ich lebe immer sehr knapp. Mhm. Halt eben jetzt auch durch die finanzielle Situation sowieso. Mhm. Und wenn ich irgendetwas sehe, ach, Kleider oder so, ich denke, hure geil. Und es kostet dann vielleicht einmal ein bisschen mehr, weder sonst. Hey.
Ja.
Ist mir scheißegal. Weil, wer weiß, ob ich morgen von einem Lastwagen verfahren wird.
Das dann also, ja auch, ja.
Sorry, ich will jetzt leben.
Ja, ja.
Gerade vor allem, wenn du so etwas durchgemacht hast, denkst du vielleicht noch ein bisschen anders über so Sachen.
Ja, ich glaube ja auch nicht unbedingt, dass man muss sparen für falls so etwas passiert, sondern eher sich so ein bisschen damit auseinandersetzen.
Oder halt einfach,
wie wäre das dann überhaupt geregelt? Was
wichtig ist vielleicht noch, sorry, dass ich dir ins Wort gefallen bin.
Nein, mega gern.
Nur bei mir ist es so, ich bin ja im Moment noch unter der Antihormontherapie, die ich 5 Jahre machen muss, und ich bin sehr vergesslich. Drum. Also das ist auch so eine Chemo-Nebenwirkung, übrigens, die sich auch Jahre rausziehen kann. Chemo-Brain, sagt man dem.
Aha.
Das können wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen anschauen. So Langzeitfolgen von Krebs sind ja auch voll zu wenig diskutiert. Also wäre wie, das ist wie so, ah, jetzt, du hast Krebs überstanden, alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Du bist
aber
wieder gesund.
Ja. Aber so viel haben ja eigentlich erst dann von der richtigen Struggle. Also dann, das ist ja die Intensivsituation. Aber was nachher so, wie dein Leben nachher nachhaltig beeinflusst ist von dieser Krankheit, das, also ich höre viel zu wenig über das.
Mm, das ist so. Und darum wollte ich nur schnell hier noch in den Raum rufen, weil ich jetzt erst seit kurzem das weiss. Also man kann sich ja bei der Krebsliga melden, bei solchen Sachen.
Ja.
Was macht Krebsliga genau? Ich weiss das im Fall.
Also, die tun jetzt zum Beispiel, ich bin zu Baden im Spital und dort kommt einmal in der Woche oder alle 2 Wochen kommt ein Herr, der unentgeltlich dir ein bisschen auch mit bürokratischen Sachen zur Seite steht.
Ah, wirklich?
Und was auch sehr gut ist, habe ich gehört, habe ich selber jetzt noch nicht in Anspruch genommen, aber Pro Infirmis, wo einem anscheinend auch bei solchen Sachen extrem hilft.
Okay. Also es gibt die Institutionen in der Schweiz, wo man sich daran also.
Aber man muss halt wissen, wo. Also ja. Ich habe hier ja auch nicht gewusst, wo. Ich bin jetzt zum Beispiel eigentlich mehr durchs Facebook auf die Pro Infirmis gekommen, weil ich so eine Seite gesehen habe, AHV, IV, EL, also Ergänzungsleistungen und so. Und bei dieser Gruppe beitreten, wo du auch kannst Fragen stellen, auch anonym kannst Fragen stellen, wo sehr viele Leute, die wirklich draus kommen, dir dort auch helfen können. Also,
okay.
Und das hat mir wie in dieser Zeit dort mal gefehlt.
Und vielleicht ist
und
das auch...
Dann knallen wir das in die Shownotes, ja. Einfach die Links, weil eben, falls irgendjemand zulässt, der sagt, boah, ich oder ich kenne jemanden, der vielleicht froh wäre, einfach da einfach Links,
genau.
Dort findest du
Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen, weil gerade auch für das Umfeld, das hat ja Tara am Anfang auch schon gesagt, so, für das Umfeld ist es ja logisch nie so... Also das ist ja eine Ausnahmesituation für die betroffene Person, aber für das Umfeld ist ja dann auch so, wie gehe ich mit dem um, wie kann ich unterstützen und ich meine, so das logische Zeug helfen und eben, wie es bei dir die Leute gemacht haben, die in der Umgebung mitkommen und irgendwie helfen putzen, helfen mit den Hunden schauen und so etc. Aber vielleicht, wenn man ein bisschen weiter weg ist von der Person, fändest du, das wäre zum Beispiel eine gute Art zu helfen, dass man so Angebote raussucht für die Person?
Natürlich.
Oder? Das finde ich jetzt noch
also,
so Links oder so
schicken. So Sachen sind auch extrem wertvoll.
Mhm. dass man wie nicht selber noch muss googlen und
dass man sich nicht sich mit dem muss befassen muss. Ja. Ja, weil man eben, du kämpfst sonst schon mit dem ganzen Scheiß. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich mit so Sachen überfordert bin, dann lege ich es einfach auf die Seite.
Ja, das mache ich auch. Dann lege ich alles auf die Seite. Dann bin ich so,
absolut.
Ja.
Irgendwie regelt sich denn das schon irgendwann.
Man hofft, also, ja.
Es geht also bei praktischen Sachen, ich glaube, also das ist so das, was viel, also ich habe auch schon oft gehört, also ich jetzt auch bei mir in der Kindheit erlebt habe, also man kann, die meisten Leute, denen ist man nicht genug nötig, dass man von ihnen emotionale Hilfe hat. Da hat man sie zwei, drei Leute, wo man sagt, zu dir komme ich und bei dir heule ich mich aus wahrscheinlich. Mm. Aber so eben einfach praktisches Zeug, organisatorisch Sachen, oder?
Etwas kochen, es jemand mitbringen.
Und vielleicht ist ja das auch wie so, gerade für Leute im Umfeld, einfacher zum Anbieten, weil wenn jetzt ich weiß nicht, von jemandem weiter entferntem erfahren, die Person hat eben jetzt zum Beispiel Brustkrebs und nachher weiß nicht so, ja, wie soll ich reagieren, was soll ich sagen, ich bin da für dich, aber so, hey, kann ich irgendetwas vorbeibringen oder irgendetwas organisieren, weil ja, vielleicht muss man wie so ein bisschen praktischeres Zeug anbieten, kann man vorstellen, das nehmen Leute wie du auch lieber an, oder?
Ja.
Man sagt, aha, ja, wenn du gerade so fragst, gerne.
Ja, und sich vielleicht gerade fast ein bisschen aufdrängen. Also wie oder so halt sagen, so, mach das jetzt für dich.
Einfach
genau.
Nicht sagen, wenn etwas ist, melde dich. Weil du bist wahrscheinlich nicht so, dass du sagst, ja, ich melde mich dann, wenn ich völlig im Scheiß hocke, genau bei dir.
Ja.
Das machst du ja wahrscheinlich nicht.
Ich hatte eigentlich noch ein paar Fragen.
Ja, ich habe auch noch viel.
Ja, ich auch. Du, wo wollen wir da an?
Hau raus. Leg mal los.
Ja, ich habe jetzt gerade...
Hast du sie verloren, dann habe ich eine. Einfach jetzt dann, um da noch schnell anhängen.
Ja, mach.
Bei mir denken immer mega viel, weil ich in der Familie das erlebt habe, also jemand Krebs gehört, dass ich, wenn sie jemanden in ihrem Umfeld haben, gerade wenn es der Vater ist, sagen sie, ja, du kennst ja das. Und haben sie das Gefühl, ich kann ihnen helfen. Oder ich weiss, wie sie sich fühlen. Wie ist das bei dir? Weißt du, jetzt hast du ja ein Umfeld und kennst auch Leute, die auch Brustkrebs haben oder gehabt, nehme ich an. Wie ist das wirklich so, dass man so sich gegenseitig kann sagen, weißt du, so sich genau fühlt? Weil ich fühle mich dann einmal mega aufgeschmissen. Also nein, ich habe das Gefühl, jede Person erlebt es so anders. Ich kann doch gar nichts beitragen. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, ich bin noch weiter weg von dem. Es ist so schwierig, finde ich, mit Leuten, die etwas Ähnliches erlebt haben, umzugehen, weil ich immer denke, hey, das ist ja gleich eine andere Situation.
Das ist mega lustig. Ich habe gestern ein WhatsApp bekommen von einer sehr guten Kollegin von mir, die gesagt hat, bei ihrer Mami steht Blasenkrebs im Raum und sie mich gefragt hat, wie sie ihre Mutter unterstützen können.
Genau, so
Sachen. Und heute habe ich über Insta von einer Bekannten eine Nachricht bekommen, wo die Freundin etwas gespürt hat in der Brust, wo auch haben wollen wissen, oder, was könnte passieren und wie geht es weiter und man weiss aber noch nicht, was es ist.
Mhm.
Also ist lustig, dass du das gerade ansprichst. Für mich ist es so, eben, ich bin voll offen. Darum mache ich das auch ein bisschen so mit dem Insta, also wenn man Fragen hat, auch wenn man mich nicht kennt, hey, schreibt mich einfach an.
Mhm.
Ich beantworte zu allem, zu allen Fragen gebe ich eine Antwort und versuche die Leute zu unterstützen. Weil eben, man ist einfach, ich denke, als Angehörige, genauso wie als betroffene Person, ist man einfach total überfordert.
Mhm. Ich glaube, ich auch.
Also dir macht es nichts aus, auch wenn du merkst, du bist vielleicht auch jetzt fast so ein bisschen das Auffangbecken für so Fragen.
Nein, für so Sachen wirklich nicht, weil mir hat es damals ja auch geholfen.
Mhm.
Und darum finde ich es eben gerade so wichtig, dass man weiss, hey, ich habe vielleicht niemanden in meinem Umfeld, der diese Diagnose auch hat, aber es gibt jemanden, auch wenn ich die Person vielleicht nicht persönlich kenne, ich kann die anschreiben, ich kann fragen, wie ist es bei dir gewesen, was ist bei dir anders gemacht worden, oder einfach so Sachen. Also, ich habe jetzt auch ja mit anderen Frauen Kontakt, auch hier in der Schweiz schon, wo ich persönlich noch nie gesehen habe, aber man ist durch halt die Erkrankung ins Gespräch gekommen und kann sich so dann ein bisschen austauschen. Also ich bin da voll offen, wenn irgendjemand etwas wissen will oder so, schreibt mich einfach an.
Also in anderen Worten, fragt nicht Tara, fragt lieber Mel.
Nein, ich fühle mich eben, ich glaube, es ist ja auch anders, du hast es wie selber erlebt und du kannst sagen, bei mir ist es so und so gewesen. Bei mir ist es eher so ein bisschen das Ding, von wenn ich zum Beispiel jemand zu mir kommt und sagt, mein Papi ist gestorben, weiss ich nicht, wie emotional supporten, weil ich denke, dir geht es wahrscheinlich komplett anders als mir. Ich kann doch gar nichts beitragen, aber in deinem Fall ist es wahrscheinlich noch, du bist noch, wahrscheinlich noch viel mehr im Thema drin und du kannst den Leuten sagen, so ist es bei mir gewesen. Aber ja, Mutter, ich glaube, ganz etwas anderes wahrscheinlich.
Aber ich glaube, du kannst auch helfen. Also wenn ich dich so erlebe, wenn du mit den Leuten über das Thema redest. Logisch ist es für jeden anders, aber schon nur, dass du sagst, hey, ja, ich habe im Fall auch erlebt und es kommt im Fall okay.
Man fühlt sich
und
vielleicht
so
einfach schon ein bisschen verbunden, wenn man weiss, ja, es gibt voll jemanden, wo das vielleicht tut nicht kein Wort fassen, aber wo, ja, es, wo Ähnliches durchgestanden hat. Ja, kann ja sein.
Ich glaube, du unterschätzt dich dort im Fall auch, dass du das Gefühl hast, du kannst dort nichts beitragen. Ich finde das überhaupt nicht.
Und manchmal, wenn man es kann, soll man die Person einfach schnell in den Arm nehmen.
Ja.
Also, und manchmal braucht es gar nicht gross Wort.
Das stimmt, glaube ich. Das stimmt.
Ja, voll. Ich kann noch hinzufügen, wenn man es vorhin vom Finanziellen hatte, dass man sich rüsten soll oder so. Sorry, dass ich die ganze Zeit über die Ärztin rede, aber es ist mir einfach noch präsent, es ist noch nicht so lange her. Die hat mir wie gesagt, dass auch eine grosse Arbeit präventiv ist, einfach sich gesund zu ernähren, Sport zu machen, sich zu bewegen, einfach einen gesunden Lifestyle zu führen. Und das klingt immer so einfach, aber ich glaube, viele Leute, und das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, ernähren sich gesund, weil sie irgendwie auf die Linie wollen achten oder machen Sport. Ich nicht, weil zu wenig. Aber machen Sport, weil sie wollen irgendwie, keine Ahnung, ein Sixpack oder was weiß ich, aus ästhetischen Gründen. Und dass man sich dort einfach nochmal vor Augen führt. Also sie sagt, das ist beleidigt, dass man einfach, wenn man einen gesunden Lifestyle führt, dass das Krebsrisiko viel kleiner ist. Und das können wir alle. Also ich meine, das sind kleine Sachen. Man kann ja nur schon, sie hat nur schon gesagt, wenn man lange geht spazieren oder nicht irgendwie eben die Stege nimmt. Ich meine, das sind so Klischee-Sachen, aber es sind so kleine Sachen, die man ja schon im Alltag kann umsetzen kann. Also einfach das auch noch.
Also ich bin einer von den unsportlichsten Menschen überhaupt. Einfach gerade mal so. Meine Grossmutter hat sich ihr ganzes Leben lang gesund ernährt. Also wirklich, sie kocht, sie ist 84, sie kocht heute noch selber für sich und ihren Grossvater. Sehr gesund. Sie hat nie geraucht, sie hat nie getrunken, sie hat dreimal Brustkrebs gehabt. Ich denke schon, dass man ein bisschen etwas dazu beitragen kann. Ich meine, sie ist 84 geworden. Mhm.
Vielleicht auch, dass man dann irgendeine Therapie besser mag durchstehen, wenn man körperlich stark ist.
Also, es ist erwiesen, zum Beispiel, dass man währenddessen, dass man die Krebsdiagnose hat, zum Beispiel Joggen etwas mega Gutes ist.
Ah, krass.
Sport ist etwas, wo anscheinend, ich bin da eben ein bisschen Muffel, wo da anscheinend recht unterstützt.
Mhm. Okay.
Auch zum Beispiel gegen das längerfristige Symptom von der Fatigue, also die Müdigkeit, die man hat, wo eben, das kommt während der Chemo, das kann mit der Antihormontherapie kommen, das kann jahrelang anhaben. Und gerade dort muss man sich einfach viel bewegen, dass es ein bisschen besser kann werden.
Mhm. Ja.
Ja, und eben, ich meine, ich habe das auch in meinem Umfeld, eine Bekannte, die nicht raucht, gesund lebt, sich gesund ernährt, nicht trinkt und auch nie gedacht hätte, dass jetzt das kommt und zack, boom, da.
Also wir glauben so jetzt mal den logisch Zahlen, dass das Risiko
eben so ist. Ich kann es nicht wollen, wieder negativ machen.
Also, aber schlussendlich, man kann sich's nicht auswählen und das hat sie auch gesagt. Man fühlt, das ist ja wie du, wo gesagt hast, so, du hast das Gefühl, dein Körper hat dich verarscht in dem Moment. Was willst du? Wieso machst du, tust du mir das jetzt gerade an? Das ist halt einfach, es ist ein Defekt im Körper. Und das hat sie voll schön gesagt. Das ist so, wir sind halt nicht fehlerfrei. Genauso wie wir in unserem Verhalten Fehler machen, genauso machen unsere Zellen halt bei der Reproduzierung Fehler und tun halt so eine Krebszelle dann irgendwie multiplizieren. Oder ich will wahrscheinlich sagen, das ist jetzt ganz falsch, aber, und das ist, ja, es ist ein Scheißfehler, ein gravierender Fehler, ein lebensbedrohlicher Fehler manchmal, aber wir sind nur Menschen. Also ja, unsere Körper probieren ja auch nur ihr Bestes, habe ich das Gefühl.
Wie ist das so mit Sexualität und wenn du dann auf einmal irgendwie keine Brust mehr hast, oder also wie gehst du mit dem um? Wie funktionierst du dort? Wie schwer ist das?
Also, ich bin ja dort mal, wo ich mit meiner Ex-Partnerin zusammengekommen bin, wo eigentlich die ganze Sache mit mir durchgestanden hat, bin ich schon erkrankt gsi. Ich hatte noch keine Operation, aber sie ist mit mir zusammengekommen, obwohl sie gewusst hat, dass ich Krebs habe.
Krass. Mhm. Also und, nicht krass, dass man das nicht sollte, aber mega, also schön, dass sie sich wie von dem nicht hat irgendwie einschüchtern lassen oder so.
Ja, weil es ist eben, ich denke schon auch, dass das etwas ist, wo man vielleicht gerade am Anfang, ich weiss nicht so recht.
Ja, du weißt halt, du gehst jetzt etwas ein, wo je nach dem Jahr kann andauern, oder?
Ja, und du weißt nicht, was es für einen Ausgang hat, oder?
Also es voll. Ist, also ihr habt euch kennengelernt, bevor du erkrankt bist?
Genau. Oder?
Und du hast dann trotzdem noch mögen, weiter auf Dates gehen und so?
Also,
noch.
Ja, es ist eben lustig, sie hat eigentlich dort zu arbeiten, wo ich auch gearbeitet habe. Dadurch haben wir uns kennengelernt. Und es ist schon eben das erste Mal zum Beispiel, wo sie bei mir übernachtet hat und ich hatte kein Haar. Also ich habe mit meiner Kappe gepennt, weil ich mich einfach irgendwie geschämt habe. Und auch, wo man halt dann, ja, wenn du intim wirst mit jemandem und deine Brust sieht nicht mehr so aus wie vorher. Also ich meine, wir haben ja sonst schon, vor allem wir Frauen wahrscheinlich, sonst schon Mühe, je nachdem, wenn man mit seinem Körper nicht mega zufrieden ist, sich vor jemandem nackt zu zeigen, gerade wenn es dann um Sex geht. Und das war bei mir natürlich auch so gewesen. Also ich meine, wir haben das erste Mal Sex miteinander hatte, als ich noch nicht operiert war. Also, ja, das ist zwar, ich hatte keine Haare mehr, aber mein Körper war noch in Ordnung. Aber wo dann das nachher mit je mehr Operationen dazugekommen sind und mein Körper für mich immer mehr entstellter war, immer mehr Narben und so.
Eben aber für dich.
Hat's halt, ja.
Ich finde das so wichtig so zu sagen, so, dass die eigene Gesicht, wie man seinen Körper sieht, ist ja nie das, wie ein liebender Partner oder eine liebende Partnerin dich sieht.
Aber kannst du nicht geben.
Nein, logisch nicht.
Das, so, wie du dich siehst, ist, also ja, so fühlst du dich dann, oder? Das ist ja der Scheiß. Kann dich jemand noch so schön finden, wenn es dir selber...
Wenn du mit dem Mühe hast. Es ist auch so, ich meine... Meine jetzige Partnerin hat von Anfang an gewusst, dass ich Brustkrebs hatte. Und es ist auch da, es war nie Thema gewesen. Und es stört sie nichts an meinem Körper. Auch wenn ich vielleicht nicht zufrieden bin damit. Aber für sie ist das, du bist so, wie du bist. Und ich liebe ja nicht nur deine Hülle, blöd gesagt.
Ja.
Sondern ich liebe ja auch, was in dir drin ist. Ja, aber es hat auch Momente gegeben, wirklich, wo ich halt gesagt habe, hey, ich behalte BH.
Willst du fair,
ja, voll fair.
Aber eben auch dadurch, ich bin jemand, ich finde es so wichtig, dass man während dem Sex miteinander redet und sagt, was man will. Also, weil es müssen sich einfach beide extrem wohlfühlen und ja.
Ich meine, es gibt schon nur, wenn irgendwie jemand sich unwohl fühlt, schon nur eben, wie du vorhin gesagt hast, wenn man ein paar Kilo ab oder zu nimmt oder so, dass man dann das T-Shirt abhält oder Leute, die ihre Socken oder ihre Füße nicht schön finden, die ihre Socken abhalten. Schlussendlich, mein Gott, also ist doch scheißegal, solange man sich irgendwie noch näher sein kann und sich die Liebe gleich noch geben. Und ich glaube, die Intimität tut wahrscheinlich auch gut. Die kann auch mega heilend sein, oder? Auch in so Situationen.
Also, während der Chemo hat mir das immer sehr gute Blutwerte gegeben, wenn ich vorher...
Wirklich?
Ja.
Okay, also wirklich? Die bumsen weiter.
Genau, vor allem, wenn der Chemo hat, bumsen, was das Zeug hält.
Vor und nach der Chemo bumsen.
Und wieso ist es dann, wenn ich frage, wenn es nicht intim ist, wieso sind ihr dann auseinandergegangen, du und deine Ex? Obwohl eigentlich...
Ja, das hat ganz andere Gründe gehabt. Also, das hat nichts mit der Erkrankung zu tun gehabt.
Okay.
Ja.
Und wie ist es jetzt, Stand heute, das würdest du sagen, so im Vergleich zu vorher? Du hast gesagt, du hast deine Brüste geliebt, bist wahrscheinlich viel mehr im Reinen gewesen mit deinem Körper, aber kommst du dem näher? Wie gern hast du deinen Körper im Moment? Oder hast du das Gefühl, das kommt irgendwann wieder voll zurück? Überhaupt?
Ich weiss es nicht. Ich meine, ich bin ja schon froh, dass ich überhaupt noch zwei Brüste habe. Oder? Es ist halt noch ein bisschen schwierig, ich habe kein Gefühl in der Brust. Also ich bin zum Beispiel, an der Brustwarze bin ich nie gross sensibel gewesen.
Ich auch nicht.
Und
ich auch nicht.
Das ist, hey, wow, geil. Ja.
Next it.
Und das ist auch etwas, wo bis jetzt nicht zurückgekommen ist. Linke Seite Brust spüre ich praktisch gar nichts. Also
die ganze Brust?
Ja.
Nichts?
Ja, aber das hat, dass die Brust hat so viel Trauma jetzt genau, erlebt. Logisch, ja, die braucht genau. Nur, wenn die ist wahrscheinlich noch in Schockstarre noch von damals.
Oder? Ja, und vielleicht kommt es auch gar nie mehr. Aber nicht. Es ist halt, ja, es ist, wie es ist. Mhm. Also, ich komme schon besser damit klar als auch schon. Und schlussendlich eben, hey, mein Körper hat so viel durchgestanden und er steht noch. Er ist noch da.
Voll. Also, hast du irgendwo etwas anderes, wo du gewonnen hast, vielleicht mit, hey, schau mal, was ich angebracht habe, was mein Körper angebracht hat, wo vielleicht irgendwo dafür sonst verloren gegangen ist auf dem Weg?
Hey, ich habe durch Chemotherapie mega dichte Haare bekommen. Also,
wirklich? Also im Nachhinein?
Sorry, auf dem Kopf.
Wirklich? Nur und sonst nie nicht?
Also, nein, also ich habe ja wirklich gedacht, hey, hure geil, einfach ein halbes Jahr nicht rasieren. Das ist geil.
Das überlegt man sich nicht.
Wie so ein Reset nochmal. Komm, machen wir einen Neustart eigentlich.
Ja, und ich habe sehr dünne Haare auf dem Kopf. Also wirklich.
Du hast wirklich schöne Haare.
Ich bin auch sonst nicht irgendwie stark behaart gewesen, zum Glück. Aber wo die Haare dann wieder gewachsen sind, also eben, ich rede jetzt immer nur von auf dem Kopf, wo die wieder gewachsen sind, das war ein Gefühl, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin durch meine Haare gefahren und dachte, ich habe huere viel Haar.
Also ja. Ist es wirklich so, oder ist es vielleicht auch noch ein bisschen, weil man, also ich kenne das nur, wenn ich mal Extensions hatte und wenn die weg sind, dann hast du auf einmal das Gefühl, du hast gar nichts mehr. Also weißt du, es ist schon wieder neu, dass du wieder daran gewöhnen musst, Haare zu haben, überhaupt. Oder sind schon wirklich.
Nein, also ich bin dann wirklich. Ich sage dir, ich habe einen Flum auf dem Kopf gehabt, aber ich bin mit Stolz. Ich
rumgelaufen. Wirklich.
Die Haare kommen wieder
geil.
So.
Yay!
Yeah, und ich finde, du hast auch wirklich schöne Haare. Also ja. Sie sind schön frisiert auch. Sieht gut aus.
Das läuft. Ja, das ist,
weißt du, frisch aus dem Bett. Einfach schnell ein bisschen.
Nein.
Mit kurzen Haaren kannst du das super machen.
Wirklich? Ja, ja. Vielleicht müssen wir uns das überlegen, Mutter. Hat ja, also nicht die ganze Zeit so
viel. Also ich vermisse Stunden. Meine Haarfarbe nach der Chemo, weil ich einfach keine hatte. Die sind wirklich, die sind grau meliert gsi. Ja, das ist einfach, weil der Farbstoff gefehlt hat. Noch.
Echt?
Und das war so eine geile Farbe gsi. Und mit der Zeit ist halt dann die Farbe wieder so ein bisschen gekommen. Aber es ist so, die anderen gehen es färben und du hast es einfach so nachher.
Ja, ja, ja.
Das ist wie einer von diesen Hipster, der gerade
mit Geil ist. Wo hast du die Haarfarbe? Badenspital.
Es haben mich wirklich viel gefragt, hey, was hast du für eine Farbe auf dem Kopf? Und ich, das ist im Fall nach Chemo. Also
hey,
echt
nice. Crazy.
Und ich brauche seither auch eigentlich nur Babyshampoo. Weil ich habe gefunden, was der Kind gut tut. Ja, mit all diesen Seifeli und Shampoo und so kannst du auch viel kaputt machen.
Aber Babyshampoo schmeckt so fein. Meine Nonna braucht auch Babyshampoo.
Eben, die weiss,
so
was
geil,
gut ist.
So geil. Und sie hat im Fall genau, sie hat auch hure schöne Haare.
Eben, siehst du.
Irgendwo, hä? Hä? Und das ist wahrscheinlich noch günstig, oder?
Ja, es geht. Also ich wäsche ja die Haare nicht jeden Tag.
Ja.
Also wirklich, sonst würden die nicht so gut stehen, wie sie jetzt stehen. Nein, aber ja.
Okay.
Geil.
Okay, geil.
Ja,
ja und sonst hast du das Gefühl, weißt du, ich glaube, viele Leute, die irgendwie mal durch die Scheisse sind, die fühlen sich dann dafür, wenn sie innen rausgekommen sind, ein bisschen mehr unbesiegbar. Oder wissen, dass man vieles wird schaffen im Leben. Hast du das Gefühl, es hat dich irgendwo, ja, es klingt immer so blöd, aber what doesn't kill you, make you stronger, bla.
Ja. Fühlst du dich, hast du das Gefühl, da hast du irgendwie so an deiner Kampfe
so hat es dir etwas gebracht, die ganze Scheiße?
Ausser die geile Haarfarbe
ja. Am Anfang. Ja, die ist leider weg. Ja.
Die positive Einstellung hast du ja gesagt am Anfang, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Also wirklich so, dass ich denke, hey, und wenn ich jetzt auf etwas keinen Bock habe, dann sage ich einfach, nein, sorry, ich habe keinen Bock. Es ist einfacher gesagt, also es ist nicht bei allen Leuten so, aber zum Beispiel, wir kommen Besuch über und ich bin müde am Abend, sage, hey, sorry Leute, schön sind ihr gekommen, schön geht ihr wieder. Unsere Tür ist immer offen, aber ich bin jetzt müde, ich will ins Bett, wo man sich vielleicht vorher nicht so getraut hätte.
Ja.
Wo man in dieser Zeit aber wie auch hat müssen lernen, dass man halt sagt, hey, ich komme jetzt gerade an meine Grenzen. Bei der Familie ist das immer noch ein bisschen anders, weder bei Kollegen. Also Familie ist ungern ein Korb.
Ja.
Bei Kollegen, die verstehen das vielleicht noch ein bisschen eher. Ja.
Mhm. Ja,
aber für mich ist halt immer, eigentlich nach jedem Mal, wo ich irgendetwas durchgemacht habe, jetzt während dieser Krebszeit, aufgeben ist nie eine Option gewesen. Das habe ich mir immer und immer wieder gesagt, aufgeben ist keine Option.
Mhm. Würdest du das auch anderen so sagen?
Ja.
Gibt es irgendein Mantra oder einen Spruch oder irgendeine Weisheit, wo dich auch durch die Zeit begleitet hat, wo du das Gefühl hast, das könnte vielleicht auch noch jemand anderem helfen? Also hast du wahrscheinlich ganz viele, bei dem, was du alles postest und so, gibt es sicher auch
viele. Also etwas, was mich recht begleitet hat, ist «I'm still standing» vom Elton John.
«I'm still standing, genau. Better than I ever did.»
Also ich habe das über meine Partnerarbeit tätowiert.
Oh.
Weil einfach, hey, es ist egal, was passiert ist, aber ich bin immer noch da.
Ja. Ja, Mann.
Und es ist so, hey, suche doch irgendein Lied, das euch Kraft gibt. Nehmt es mit in die Chemo, nehmt es mit, keine Ahnung, wo ihr könnt und singt es laut im Auto oder unter der Dusche oder keine Ahnung, lasst es durch die Boxen laufen und lasst es eure Nachbarn, es gehört, scheissegal. Also,
und das ist auch so ein geiles Ding, weil irgendwie denke ich, es ist so egal, was jetzt war und wie hart und vielleicht was noch kommt, aber so jetzt Status quo, da bin ich.
Ja.
Läuft jetzt in dem Moment gerade. Das ist eigentlich schon schön. Und dann schaffst du es wahrscheinlich auch mal, eben, es muss ja nicht immer eine Lehre sein aus etwas oder ich weiss, das wird mich in Zukunft so weit bringen, sondern hey, jetzt gerade ist jetzt hocke ich gerade im Auto und das Lied läuft und ich bin da.
Genau.
Das ist irgendwie
und
schön.
Einfach so, dass man die Momente, die man hat, die schön sind für einen im Leben, saugt das einfach auf. Also, hey, und ist es nur, dass ihr mit eurer besten Kollegin, keine Ahnung, eben, auf dem Thron hockt und die besten Gespräche führen, die vielleicht am nächsten Tag nicht mehr rum sind, saugt es einfach auf.
Ja. Ja. Schon nur irgendwie rauslaufen mit einem Kaffee in der Hand und die Sonne schnell schon reinstrahlen.
Genau.
So etwas.
Einfach die Sachen,
ja.
Die kleinen Sachen schätzen.
Ja, und schöpfen Kraft daraus.
Das ist so wichtig.
Ja, voll. Und das ist sowieso wichtig. Und ich glaube, wenn man so etwas erlebt wie du, dann
umso mehr.
Aber ab und zu müssen es so Leute wie du wieder sagen. Weil das geht ja im Alltag so oft vergessen.
Ja, das ist leider so.
Dann hängst du auf, weil du einen Pickel hast oder so. Und denkst,
ja, gut, das ist auch etwas, was man nicht braucht im Leben.
Also. Wieso gibt es euch eigentlich? Ja.
Aber gibt es, also ich nehme an, auch du verwünschst dich ab und zu und regst dich über banal Scheiß auf. Also wahrscheinlich ist mir auch nicht kalt von dem, nur weil man mal durch so etwas tut. Ist, oder,
nein,
oder
natürlich nicht. Also, ich reg mich auch über Autofahrer auf, die nicht fahren können, zum Beispiel.
Obwohl du Aargauerin bist.
Obwohl ich, eben, weil ich Aargauerin bin und einfach kann fahren.
Ja, sag's nochmal.
Also,
Frau und Aargauerin.
Aber ihr seid beide auch Aargauerin.
Ja.
Nein, mich nervt
wir haben im Aargau
so.
Gelernt, Autofahren.
Ja, und also. Sorry, aber also, ich werde, seit ich das Zürcher Autoschild habe, einfach nicht mehr angehupet. Und vorher bin ich das regelmässig geworden, nur weil Aargau dort drauf gestanden ist.
Ja,
also,
aber
im Fahrstil hat sich nichts verändert.
Es ist ja der Autokanton. Logisch könnte Aargauer Auto fahren.
Ja, Logo. Eben. Weil es ja anscheinend so viel Schlechte hat. Und hey, du hast die Prüfung bestanden. Also.
Das ist
nein, geil. Also, man regt sich immer mal wieder über etwas auf. Aber einfach so, ich denke, ich gehe schon ein bisschen mit einer grösseren Leichtigkeit durchs Leben wieder vorher.
Und darf ich noch fragen? Mega, sorry. Ich habe jetzt nur gerade schon meine nächste Frage umstudiert, weil ich nicht reagieren konnte. Aber das ist wirklich schön. Sorry, kennt ihr das? Mein Hirn ist manchmal so
stimmt.
Warte, ich kann schon etwas wieder. Und dann vergiss ich so an mich reagieren. Manchmal stelle ich schon so eine Frage, bevor ich... Ist ja gleich. Auf alle Fälle. Falls ich irgendwann mal nicht reagiert habe. Wieso lachst du mich jetzt so?
Wir haben dir das gar nicht übergenommen. Du darfst schon lange deine Frage stellen.
Ja, aber gleich. Das ist Stress.
Aber warte, komm, wir lassen sie noch so schnell 5 Minuten sich rechtfertigen jetzt. Schauen sie so tschatschi an.
Was läuft eigentlich mit der? Wieso? Ich habe das wirklich mega oft, dass ich weiss, scheiße, ich habe so Gesellschaftsnormen vergessen, weil ich schon so etwas Neuem umstudiert habe. Mein Hirn ist so.
Ja. Du bist auch nur ein Mensch, schau.
Danke.
Ist so. Also, bist auch noch ein Aargauer.
Weißt du jetzt deine Frage noch?
Ja, ich weiss meine Frage noch. Was ich wollte fragen die ganze Zeit ist, um nochmal schnell volle Thematik zurückzugehen, ist jetzt, weil du die Gefäße und alles entfernt hast, bleibst du für immer krebsfrei oder kann das zurückkommen? Das ist vielleicht eine dumme Frage, aber ich weiss das gar nicht so.
Eine gute Frage.
Ja, kann das zurückkommen? Weil man macht es ja präventiv auch eben wie die Angelina Jolie, aber kann der Krebs gleich nochmal...
Ja, aber bei ihr ist es ja jetzt zum Beispiel so, die Angelina Jolie hat das Brustkrebsgen in sich innen gehabt.
Ja, genau.
Oder?
Muss man das testen?
ja, man kann, also ich habe zum Beispiel, mich haben sie gefragt, sie haben mir gesagt, sie würden das gerne testen, um zu schauen, ob es genetisch ist oder hormonell bedingt. Und ich habe gesagt, ich werde den Test machen. Sie haben dann gesagt, sie können schauen, ob sie allgemein irgendein Krebsgen finden, ob ich das wissen oder nicht. Ich habe gesagt, ja. Und mein Krebs ist nicht genetisch, also ich habe relativ gute Chancen. Wir sind nicht, wir wissen nicht, was das Leben bringt.
Aber ich checke eben nicht, weil der muss sich ja irgendwie einnisten irgendwo.
Oder aber du hast das, du kannst das auch in dir drin haben und es bricht nie aus.
Mhm.
Also weißt du, das
aber
kann
so,
ja auch
aber
sein.
Aber so rein anatomisch geht das, wenn man sich die Brust ausgehöhlt hat, es ist dort nichts mehr rum, außer Silikon vielleicht, kann sich das trotzdem nochmal irgendwo verfestigen?
Ich denke schon, ja. Also, okay.
Das ist eben für mich wie so ein luftleerer Raum zum Beispiel. Stelle ich mir wie vor, oder
das hättest du deine Ärztin müssen fragen.
Ja, ich weiss, das stimmt.
Also das können wir noch recherchieren.
Nein, dann ist,
das ist ein bisschen schwierig. Eben, ich kenne mich da bei diesen medizinischen Sachen mit diesen ganzen Diagnosen und diesen ganzen Bestimmungen, die es da gibt im Brustkrebs. Ich muss ehrlich sagen, kenne ich mich auch nicht so aus.
Bin ich aber auch fair, weil ich ganz ehrlich, ich glaube, man könnte sich ja auch dann drin zu Tod googeln.
Genau.
Vor allem, wenn du betroffen bist.
Google ist sowieso kein guter Berater.
Nein.
Also gerade, wenn ihr Symptome habt, entweder sind ihr schwanger oder ihr habt Krebs.
Ja, ich bin einmal schon dreimal an einem Hirntumor gestorben, ehrlich gesagt, wenn ich mal Kopfweh hatte und irgendetwas. Mhm. Weißt du noch? Das hast du mir noch. Ja, aber das ist ja eben oft nicht so, sorry. Und trotzdem, aber irgendwie, ich finde es noch cool, dass du jetzt nicht dich mega medizinisch damit auseinandergesetzt hast. Weil
es war mir einfach auch zu viel gewesen. In dem Moment, wo du so drinnen bist, noch schauen, was bedeutet jetzt all die Bezeichnungen auf deinem Diagnoseblatt und so.
Mhm. Also ich habe seit 5-6 Jahren diagnostizierte Endometriose. Ich kann es trotzdem eigentlich nicht erklären, was es ist.
Stimmt, also.
Alle fragen mich, was ist das schnell? Und ich erkläre es so, als ob ich es einem 3-Jährigen erklären würde. Ich bin so, ich will es gar nicht wissen. Ich weiss, was ich machen muss dagegen. Und logisch, ich habe ein Grundverständnis darüber, was in meinem Körper falsch läuft. Aber ich will, und das ist vielleicht voll ignorant, aber es sollen andere machen, die sich dafür interessieren. Es gibt Leute, die wollen jeden Zusammenhang verstehen. Und ich will das zum Beispiel, psychologisch finde ich Zusammenhänge mega spannend. Aber was jetzt so gesundheitlich in mir abgeht, das schreckt mich eher ab dann, als dass ich jetzt,
aber das ist nicht ignorant, das ist vielleicht auch einfach ein Selbstschutz.
Voll.
Also weißt, ich finde das also überhaupt nicht ignorant.
Danke.
Ich denke auch, das ist
viel mit sehr
viel Selbstschutz.
Danke vielmals.
Mel ist sehr nett.
Mel, du bist so nett. Bist du jetzt ab dem Stuhl gefallen? Was ist da?
Ich
bin
etwas runtergefallen. Ja.
Wow. Ich finde es so wichtig und ich finde es im Fall auch irgendwie ein bisschen geil, dass wir das jetzt nicht einfach so klassisch wie alle anderen jetzt im Oktober machen, dann wenn Breast Cancer Awareness Month ist. Das bin ich auch hässig. So, das haben wir vorhin auch diskutiert, Tara. Das macht einige mir so hässig, wenn man so denkt, unsere Natur ist so schön, wir haben so viel Schönes, aber das ist einfach so eine Fehlfunktion.
Ja.
Also, das braucht es echt nicht.
Ja, das finde ich wirklich so. Ich denke, es macht mich nicht nur hässig auf irgendwie Universum, es macht mich hässig auch auf alle, weil ich denke, wir haben fucking 2024, wir haben irgendwelche KIs für jeden Schwachsinn.
Ach, ja, das stimmt.
Aber der hure Krebs bringen den nicht in den Griff. Wirklich, es nervt mich. Ich weiss, ich bin blöd,
schon
dass er...
klonen.
Ja!
Aber das kann man nicht.
Aber glaub mich so pissig.
Glaubst du an die Verschwörungstheorie, dass man eigentlich schon lange könnte etwas dagegen machen, aber sie machen es einfach nicht.
Boah, das ist eine schwierige Frage. Also.
Das sagt man doch immer so. So die wissen, die Pharmabranche hat doch
viel mit den Pillen für den Mann.
Dass man so sagt, das ist so eine von den Verschwörungen der Menschheit, dass man so sagt, ja, also die wollen das nur nicht, weil sie machen halt mit, also das ist ja so, mit diesen Medikamenten
machst
du
ja
abartig Geld.
Also ja, wenn ich denke, ich muss mir jeden Monat Antihormonspritze machen im Bauch und so ein Rührpack kostet gerade mal 500-600 Stutz. Klar, die Krankenkasse zahlt, aber...
Ja, gleich. Ja.
Das ist schon so. Also,
die Kollegin von mir arbeitet eben in der Kinderonkologie und sie sagt, teilweise lässt sie so im Sekundentakt Tausende von Franken durchlaufen. Einfach so tak, 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 tak. Und die Frage ist, wie gibt es da nicht bessere Lösungen? Wieso muss das so viel kosten?
Ja wirklich.
Aber es kommen immer mehr Menschen, also die müssen halt dann irgendwie auch wieder weg. Also weißt du, so halt, dass die Leute wieder ein bisschen.
Meinst du, es ist wie so einfach eine natürliche Sterben?
Also, hey, ich habe keine Ahnung.
Bin ich irgendwie eher für Kondom als für Krebs? Ja. Wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ja.
Oder eher für so Dummheit gekillt, weil du irgendwie, keine Ahnung, auf einem Hang ein Selfie machst oder so.
Ja.
Nein, das ist auch gemein. Ja. Das wünsche ich auch niemandem. Aber.
Ja, aber dann bist du wenigstens, kann man sagen, bist du ein bisschen selber. Ja.
Ja. Oder dann soll es wieder mehr Löwen und Tiger geben, die uns auffressen von mir aus. Ich würde voll gerne von einem Bär umgebracht werden.
Wirklich? Ist das nicht Leonardo DiCaprio, der meint, der Film ist ein Ross? Irgendwo hat er drin geschlafen, in einem Bauch von irgendeinem Viech.
Da weiss also, ich jetzt nicht.
Karin wird von einem Bär.
Nein, ich habe immer gesagt, das wäre für mich so eine Art, so, da kann ich voll damit leben.
Oder was?
Ja.
Sorry, der
Ja, nur für die Schlagzeilen, gib es zu.
Ja. Ja, nicht nur für. Oder auch, ich würde mich voll gerne anfahren lassen. Einfach so, zum dass die Leute checken, sie müssen bremsen vor dem Fußgängerstreifen. Dann stirb ich halt so, aber dann habe ich ein Zeichen gesetzt.
So Karen-mäßig können jemanden schlecht.
Ja, lieber an dem als eben.
Ehrlich, hast du das Gefühl, das würde die Welt verändern?
Nein, aber vielleicht würde es 2 Tage...
Wie viele fahren Auto und es passiert etwas und es
aber vielleicht ein Fußgängerstreifen mehr oder so.
Und ihr habt es jetzt da auf Record. Dann soll ein Zebrastreifen mir gewidmet werden. Wenn ich so sterbe, gibt es einen mehr. Und dann
ein Bärstreifen.
Ein Bärstreifen. Genau. Und dann kann man wie. Und dann, wenn es nur ein Tag in der Zeitung ist, dann ist es halt so. Dann hat also immerhin etwas.
Also so zum Thema Fußgängerstreifen, ich finde einfach, sie sollte besser beleuchtet werden in der Nacht.
Ja.
Hat auch etwas.
Das, ja.
Und man sollte mehr Wege bauen für Fröschli. Weil Fröschli gehen auch verloren auf der
Straße.
Irgendwie
driften wir einfach so langsam in ein anderes Thema ab. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen mein Zeichen. Und, auch weil das wird auch wieder eine der längsten Folgen, die wir je gehabt haben. Aber es hat sich gelohnt. Aber ich glaube, dann ist es so ein Zeichen.
Ja. Meinen der Frosch könnte auch Brustkrebs bekommen? So.
Ey, sogar Männer können Brustkrebs bekommen. Nicht so Männer und Frösche vergleichen.
Auch. Also Katzen und Hunde auch, ja, natürlich.
Nein.
Aber Katzen und Hunde haben doch so mega viel Brüste.
So.
Ja.
Ja.
Okay.
Anyways.
Sind wir bekifft oder was ist los?
Also ich bin immer so, von da brauche ich keine Drogen.
Was, du bist immer bekifft oder das, einfach
das,
immer?
Nein, ich bin immer ist so,
wie ich bin. Du hast ja noch gesehen, man wird so vergesslich. Aber extrem oder bist du vorher schon komisch?
Also komisch bin ich schon immer. Ich bin schon immer komisch.
Geil.
Ich
bin dich aber nicht komisch.
Ich auch nicht. Ich finde dich cool.
Ich finde dich auch cool.
Mega.
Also wenn wir Tschüss sagen.
Ich würde auch sagen,
wir schliessen jetzt die Runde und ich einfach... Wir sagen das immer am Schluss von so rührenden Geschichten und wir haben es jetzt vielleicht fast zu wenig gesagt jetzt in diesem Podcast, wir haben dir so zugelassen, so, das ist brutal fesselnd, wie du es erzählst. Ich finde, du drückst dich mega gut aus, du kannst das voll vermitteln. Also wir sind ein paar Mal Tränen gekommen und ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich dir wieder irgendwie so das Gefühl geben, du musst jetzt, also weißt du,
wie man will ja auch nicht zu fest so immer so mit Mitleid und Mühe, weil ich merke so von dir aus auch das Gefühl, du gehst gut mit dem um und du brauchst auch nicht irgendjemanden, der jetzt kommt und losheult wahrscheinlich. Also ich weiss nicht. Aber das ist mega rührend und ich finde es abartig, wie du damit umgehst. Und ich finde es abartig, wie du in dem allem noch Kraft findest, zum auch den anderen etwas mit auf den Weg zu geben. Das ist so cool. Das ist wirklich cool.
Und es nimmt einem hohe Berührungsängst als jemand, wo ich jetzt, also meine Grossdante hat zwar Brustkrebs, aber ich kenne wie niemand so in meinem Alter, wo es hat. Und ich finde, wie man sich so eben einen Krebspatient vorstellt und so, oh nein, jetzt und da weiß ich gar nicht, was er und kommt und vielleicht kommt sie und mag gar nicht gross reden und ist, weißt, und du, gut, logisch, jetzt hast du es nicht, aber du bist von Anfang an da reingekommen und hast Sprüche geklopft und bist lustig gewesen und
so bin ich.
Ja, und das ist aber geil, dass man, also weißt, ich meine, du, ich finde, das ist ja das Schöne.
Also ich finde euch auch mega toll.
Da, endlich! Der Krebs kann einem vielleicht etwas am Körper verändern, aber dein Humor und deine Lebensfreude hat
er dann nicht mehr. Nein, nein.
Keine Chance.
Fuck you, Cancer.
Danke viel mal. Danke, Chamel. Dass du das alles erzählst.
Sag's nochmal so.
Mel.
Wow.
Sagst du nochmal, Dara?
Mel.
Welches gefällt dir besser?
Sagen Sie mal zusammen.
Anstatt Tschüss.
Ja.
Mel. Also, danke, bist du da gewesen.
Sehr gerne.
Merci vielmal.
Tschüss.
Der Podcast Die Thronsitzung.
Toilettengeflüster. Mit den Energy-Moderatorinnen Karin Wehrpark und Dara Masi.
Präsentiert von Eve. Genieß, was kommt.